Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dieser Podcast von FAMPLUS soll Sie bei genau diesem Thema unterstützen. In allen Lebenslagen immer wieder verschiedene Fokusthemen und immer wieder passende Experten. Der Podcast für Berufstätige zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses wunderbaren Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute geht es um ein Thema, das, ich glaube, schon für viele Menschen so ein richtiger Gamechanger sein kann, ob das im Beruf ist, in der Beziehung, im Alltag. Das Thema heißt gewaltfreie Kommunikation. Und ich freue mich ganz riesig, heute jemand ganz Besonderen begrüßen zu dürfen. Und zwar ist das Rosa Maria Buchalik. Sie ist psychologische Beraterin, Personal Coach und Referentin bei FAMPLUS. Hallo Rosa Maria.
Hallo Denise, ich freue mich auch sehr, da zu sein.
Ja, ganz große Klasse. Jetzt denkt man ja, gewaltfreie Kommunikation. Eigentlich mache ich das ja tagtäglich, aber gewaltfreie Kommunikation ist in dem Fall ein tatsächliches, ja, Kommunikationsmodell eigentlich, ne? Wie würdest du es in deinen eigenen Worten erstmal zum Einstieg erklären?
Das ist gar nicht so leicht. Ich würde damit anfangen, dass das erste Mal, als mir das begegnet ist, dass jemand gesagt hat, du, ich habe da so ein Buch gelesen über gewaltfreie Kommunikation, dass ich mir gedacht habe, das brauche ich nicht. Also, und was soll das? Also, der Begriff hat mich tatsächlich abgeschreckt und ich bin dann irgendwann im Laufe meiner Ausbildungen nochmal drüber gestolpert. Und habe mir gedacht, okay, jetzt muss ich es mir doch mal anschauen und habe mir dann das Original, quasi das Standardwerk geholt von Marshall Rosenberg. Das heißt, glaube ich, gewaltfreie Kommunikation, eine Sprache des Lebens. Und habe die ersten zwei Seiten gelesen und das war wie ein Tor zu einer anderen Welt.
Ach,
Also
wie
diese
schön.
ersten, also das war wirklich Wahnsinn.
Ja, das ist
Genau.
ja, erzähl mal, was stand so grob drin in den
Was
ersten
stand
zwei?
denn drin? Genau, ich glaube, es startet mit einem Gedicht, das war schon schön. Und im Prinzip war es für mich so ein Entdecken von, es geht ja dann ganz schnell darum, dass er davon spricht, okay, es gibt Gefühle, es gibt Bedürfnisse, das war ein komplett neuer Begriff für mich. Also hatte ich natürlich schon gehört, aber was, also auf mich bezogen, was bedeutet das eigentlich, ein Bedürfnis? So,
Ja.
genau, und dann dieses, ah ja, Wahrnehmung von Beobachtung trennen und so. Es waren ganz viele so verschiedene Sachen, wo ich mir gedacht habe, ha, interessant, also. Und darüber soll man jetzt reden, so quasi im Alltag.
Ja, ja.
Das, also das kommt auch eh nicht so oft vor. So.
Ja, und wie oft das vorkommt. Eigentlich ja,
Genau.
täglich mehrfach, aber das weiß ich auch erst, seitdem ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe. Und das tue ich erst, seitdem ich weiß, dass wir hier heute aufeinandertreffen.
Ja.
Du bist ja Expertin für ja, wertschätzende Kommunikation und emotionale und soziale Intelligenz. Also emotionale und soziale Intelligenz, das finde ich ganz, ganz spannend. Kannst du das mal beschreiben? Was bedeutet es, emotional intelligent zu sein? Was muss ich dafür lernen?
Genau. Ja, ich habe das einfach festgestellt. Ich hatte eben erst die gewaltfreie Kommunikation und habe dann gemerkt, okay, also es geht ja um, wenn man es ganz doll runterbricht, um vier besondere Punkte. Das ist eben dieses, lass mal schauen, wie sich deine Wahrnehmung von einer möglichst objektiven Beobachtung trennen lässt. Also dieses Bewusstsein oder ein Bewusstwerden von, ich gehe durch die Welt und ich habe meine Wahrnehmung und wenn ich an andere Menschen herantrete, dann meistens mit meiner Wahrnehmung. Und es ist sehr hilfreich, auch mal zu überlegen, kann man das möglichst objektiv beschreiben, auf was ich jetzt quasi eingehe.
Also, wie stelle ich mir so eine Szene jetzt im Alltag vor? Ich gehe in einen vollen Supermarkt zum Beispiel. Wie kann genau so eine Szene aussehen, die du gerade beschreibst?
Genau, also ich glaube, es geht eben darum, sagen wir mal, ich gehe in den vollen Supermarkt und ich versuche da mit meinem Wagen und reinzukommen und irgendjemand schneidet mich, also huscht vor mir rein und ich fühle mich irgendwie ausgebremst oder so und denke so, was soll das jetzt? Jetzt hat die mich voll geschnitten und ärgere mich vielleicht.
Man ist sofort auf Krawall gebürstet, würde ich
Genau,
manchmal
das kann
sagen.
sein. Genau, und jetzt ist die Frage, an einem Tag ist man voll auf Krawall gebürstet und an dem anderen Tag wäre es einem vielleicht gar nicht so aufgefallen. Man hätte vielleicht noch gesagt, bitte gehen Sie vor oder so. Und das ist schon das Spannende zu sehen, okay, hey, was genau ist jetzt eigentlich gerade passiert? Meine Interpretation ist, mich schneidet jemand und ich werde plötzlich wütend. Das heißt, offensichtlich fühle ich mich jetzt gerade irgendwie davon wirklich persönlich angegangen, ne? Also, dass die sich jetzt vorgedrängelt hat oder so interpretiere ich die Sache, ne?
Genau, ja.
Für die andere Person ist die Wahrnehmung vielleicht eine ganz andere, entweder vielleicht dasselbe, also dass sie denkt, warum denkt die, darf die zuerst?
Ja.
Oder aber die ist so in ihrem Kopf, oh Gott, ich muss jetzt schnell einkaufen, dass sie die Situation, dass sie mich zum Beispiel gar nicht wahrgenommen hat. So. Und da quasi so einen Unterschied zu finden zwischen, hätte eine Kamera aufnehmen können und wie habe ich das dann interpretiert? Mich nimmt ja eh keiner ernst und ich wurde vorher auch schon geschnitten und alle finden mich irgendwie blöd oder ich weiß nicht, was dann auch
Ja,
passieren kann,
ja,
ne?
ja.
Oder heute habe ich einen guten Tag und ach, schön, dass ich die vorlassen konnte. Also man lernt einfach ein bisschen mehr über sich, wenn man überlegt, was war die Situation und welche Gefühle hat sie ausgelöst? Und das ist eben, sagt mir was über mich selbst, was bei mir gerade los ist. Warum bin ich jetzt genervt, wenn mich jemand schneidet, mehr als zum Beispiel bei einem anderen Tag oder so?
Ich sag dir ganz ehrlich, heute Morgen habe ich irgendwie gedacht, schon nach dem Aufstehen, ich bin total positiv eigentlich und freue mich auf jeden neuen Morgen. Heute dachte ich, oh, ja, irgendwie, weiß ich nicht, der Tag fühlt sich jetzt schon gebraucht an. Dann gibt es so ein, zwei Situationen, da ging es mir dann auch mit den Kindern nicht schnell genug und irgendwie, ach, ich weiß nicht, man ist so. Und jetzt, wo du das sagst, denke ich so, eigentlich muss ich mit mir selber erstmal so ein bisschen im Reinen sein und mir selber klar sein, vielleicht ist heute einfach nicht mein Tag, aber das macht ja theoretisch nichts. Ich kann es ja trotzdem für mich irgendwie drehen. Weißt du, was ich meine?
Ja, genau. Und da die Frage dann zu stellen, das ist total gut, dieses Beispiel, weil du könntest dich jetzt natürlich damit aufhalten, wie unmöglich jetzt deine Kinder sind, die ja nicht schnell genug machen und immer das Gleiche und immer geht alles auf meine Kosten.
Genau.
Was ich total verstehe, weil wir tatsächlich ganz oft uns genauso fühlen, aber da ist eben ein Schritt Richtung Lösungssuche, die wirklich dann auch greift, genau das. Ach, schau mal, heute strengt mich das besonders an, weil was brauche ich denn eigentlich? Also da kommen wir dann aufs Bedürfnis quasi. Und das Bedürfnis, das ist das Spannende einer gewaltfreien Kommunikation, ist eben der nächste Schritt dann, wo man auch versucht, unabhängig von anderen Personen oder bestimmten Sachen, also so quasi Greifbares, zu überlegen, was brauche ich? Also nicht so, ich brauche, dass du jetzt nett bist zu mir oder ich brauche jetzt, dass du leise bist oder möglichst schnell dich anziehst, sondern einen Schritt noch mal kurz zurückzugehen und zu sagen, warum würde mir das jetzt helfen, wenn du dich möglichst schnell anziehst oder wenn du so? Ah, weil ich eigentlich noch Ruhe brauche oder was zu essen oder Unterstützung gerade, weil mir alles zu viel ist oder so. Also diese so ein bisschen auf eine höhere Ebene einen Schritt zurück zu machen. Warum? Weil es dann bei der Lösungssuche hilft. Dann fällt mir nämlich ein, okay, ich brauche eigentlich Ruhe. Da muss ich jetzt vielleicht nicht das Kind dafür verantwortlich machen gerade, sondern hey, ich kann ja schnell vielleicht meinen Partner ansprechen und sagen, kannst du übernehmen. Aber zu dieser Lösungsfindung, dass das sich quasi weitet, komme ich erst, wenn ich noch mal einen Schritt zurückgegangen bin und überlegt habe, was ist das grundsätzliche, eher abstraktere Bedürfnis, um dann wieder verschiedene Lösungswege zu bekommen.
Ja, ich bin
Verstehst
voll auf den, ja,
du?
ich verstehe, ich bin total auf den Zug aufgesprungen. Das ist manchmal so, so ein spezielles Familienmitglied, dem sage ich manchmal, du denkst immer, jeder will dir was Böses. Ja, und genau das ist es ja eben nicht. Also so wie du sagst, jeder hat irgendwie seinen Alltag und tut eben Dinge und wenn es im Supermarkt vor mich huschen ist zum Beispiel, die will mir ja nichts Böses, die Frau in dem Augenblick. Und genauso wenig meine Kinder, wenn die halt trödeln, dann haben die jetzt halt das Bedürfnis, den Adventskalender besonders langsam aufzumachen, zum Beispiel.
Richtig, genau. Und
Ja,
da ist es
okay.
aber auch, und das ist das, was mir so auffällt, warum es so wahnsinnig schwer auch ist, gewaltfreie Kommunikation so einführend irgendwie zu machen. Ich mache so Workshops und Seminare. Und da bin ich immer hin und her gerissen. Spreche ich erstmal über wie das, also eben die allgemeinen Schritte und so weiter. Und dann kommt man aber ganz schnell, gerade bei Eltern, dahin, dass die ja meistens schon so oft über ihre Grenzen gehen und schon so am Limit, also wirklich, es ist einfach so, am Limit irgendwo Sachen erledigen und wo es dann in der Früh schnell gehen muss oder wo man dann abends keine extra Energie mehr gefühlt hat, um ein Kind zum Zähneputzen zu motivieren oder so, ne? Und da ist es so wichtig zu verstehen, wenn wir gewaltfrei versuchen zu sein und quasi einen inneren Fokus auf Gefühle, Bedürfnisse und so setzen, dann müssen wir immer bei uns anfangen. Also dieses, was du
Ja,
beschrieben
ja.
hast, du kannst nicht empathisch auf dein Kind eingehen, wirklich, wenn du nicht selber mit dir eingecheckt hast, weil sonst ist es dieses, okay, ich mache jetzt noch, okay, einmal noch bin ich jetzt geduldig, weil danach kriege ich dann quasi die Belohnung, dass ich dann entspannen kann und dann ist es doch nicht und dann wird mir immer saurer und ne, dann ist es
Ja, ja,
so.
ja.
Sondern dieses, okay, man muss erst sich selber, wie du gesagt hast, erst so ein innere, mit sich selber ins Reine kommen, zumindest verstehen, was in einem los ist, um dann die Situation so zu gestalten, dass man selbst vorkommt und das Kind. So, ne?
Ja. Jetzt sind es ja manchmal, ob es das Kind ist oder der Partner zum Beispiel. Jetzt sind es dann ja so Dinge. In einem Moment passiert was und sofort wupp, schießt dir, ich sag jetzt mal ganz ehrlich, die Wut ins Herz, in den Hals, in den Kopf. Was tue ich genau in der Situation, um wieder zurückzufinden? Das kann ja so wie so ein kleiner Handwerkskoffer sein, den wir jetzt mal packen.
Ja, genau.
Was mache ich genau in der Situation, wo ich merke, uiuiui, jetzt wird es gleich böse mit mir?
Ja, also ich glaube, der erste Schritt, der riesig ist, ist genau das, was du gesagt hast, dass man es in der Situation merkt. Also dass man quasi merkt, ui, jetzt kochen meine Emotionen über. So, warum ist es so ein Riesenschritt für ganz viele? Weil wir tatsächlich, und das ist nochmal zurück, um auf emotionale Intelligenz zu kommen,
Ja.
weil wir im Großen, also ganz viele Schwierigkeiten damit haben, überhaupt Emotionen wahrzunehmen und uns nicht damit zu identifizieren, sondern sie als quasi wie so ein Ampelsystem zu nehmen. Als Hinweis, als hilfreichen Hinweis auf Bedürfnisse. Also man sagt in der GfK auch, die Gefühle sind quasi wie so ein Ampelsystem für Bedürfnisse. Wenn wir angenehme Gefühle haben, dann sind bestimmte Bedürfnisse erfüllt, wie zum Beispiel am Wochenende hatte ich Geburtstag, habe gefeiert, habe meine Leute da sitzen sehen und war so völlig glücklich und locker und leicht. Und da
Ja.
waren so viele Bedürfnisse von mir erfüllt, nach Kontakt, nach Austausch, nach gutem Essen. Also
Ja.
das sind quasi, das heißt, meine Gefühle, die ich gerade, in, also die mir sind ein Signal dafür, dass viele Bedürfnisse gerade erfüllt sind. Und wenn ich schmerzhafte Gefühle habe, wie Wut, Frustration, Ärger, Trauer und so weiter, dann ist das quasi ein Signal dafür, dass bestimmte wichtige, für mich gerade wichtige Bedürfnisse nicht erfüllt sind.
Ach, alles klar. Ja,
Und
ja,
das
ja.
ist so spannend, das zu verstehen, meine Gefühle sind ganz wichtige Botschafter. Und was viele von uns gelernt haben, ist eher große Gefühle, wenn sie gut sind, okay, aber auch da gezügelt bitte. Und schmerzhafte Gefühle möglichst schnell wegmachen, weil das ist irgendwie, zeigt man nicht, ist irgendwie, da muss man sich runterregulieren, möglichst schnell so.
Ja.
Und deswegen sind wir meistens damit beschäftigt, das zu versuchen zu unterdrücken. Also wir spüren irgendwie, wir werden irgendwie wütend, wir haben es gar nicht so richtig bewusst auf der Kappe. Es kommt so ein, wie sagt man, Notfallsystem springt an mit, ich muss das jetzt noch aushalten. Und
Genau.
gleichzeitig der innere Kompass, nein, es ist wichtig, dass ich dieses Gefühl ernst nehme, weil es ist gerade was für mich nicht okay. Und dann explodiert es halt einfach irgendwann, ne?
Genau. Im besten Fall ja nicht, deswegen sprechen wir heute.
Genau. Und deswegen ist der erste Schritt so verdammt, also den feiere ich immer mit meinen Klienten oder Klientinnen, wenn sie sagen, ich habe gemerkt, wie es in mir hochkam.
Ja.
Und dann darf es auch erstmal eskalieren wieder. Wir wollen immer kleine Schritte machen, machbare Schritte. Das
Ja.
heißt, das Erste ist wirklich zu sagen, hey, beim letzten Mal habe ich es wenigstens vorher gecheckt, dass jetzt dass mich jetzt dann überkommt, dass es jetzt dann bald reißt.
Weißt du, was bei uns manchmal wirklich, dass ich dann genau in so einem Augenblick mache ich dann, oh, und das nervt dann
Ja.
natürlich alle hier im Haus.
Ja.
Wenn man einfach nur, oh, hör doch auf zu stöhnen. Also sage ich mal so, dieser Impuls. Oh, und dann denke ich manchmal, es ist nur ein kleines Geräusch. Es sind anderthalb Sekunden und die
Ja.
machen so viel kaputt.
Ja, aber weißt du, ich glaube, ich hätte jetzt gesagt, es ist genau das Richtige, weil das ist mit diesem, es machen kaputt und andere Leute nehmen das dann persönlich, ist genau das Problem, was wir haben. Zeig bitte nicht, dass du jetzt gerade nicht auf deine Bedürfnisse klarkommst oder sowas, ne?
Ja.
Davon wollen wir weg. GfK ist quasi, wenn wir uns darauf einlassen, dann geht es am Ende immer um Kontakt. Also mit der GfK, das quasi das finale Ziel ist, Kontakt zu schaffen, Verbindung. Und dazu gehört es, sich integer und authentisch zu zeigen mit seinen Gefühlen und Bedürfnissen. Und
Okay.
genau das, was du beschreibst mit, oh, das ist ein innerer Impuls deines Körpers, deines ner sehr intelligenten Nervensystems, der sagt, tief durchatmen, das schafft Entspannung. Das macht dir Weite. Du bist angespannt, wenn du ne, wütend wirst oder frustriert, dann hast du genau diese Enge. Das heißt, so ein Seufzer ist eigentlich genau das Richtige. Einmal tief durchatmen ist es im Endeffekt. Ne?
Okay.
Das
Und das.
heißt, ich würde das gar nicht wegtun. Und es gibt ganz unterschiedliche Methoden. Ich habe mit Kindern festgestellt, man darf alles ausprobieren. Man darf sich schütteln. Man darf aufstehen und zum Fenster rennen und das Fenster aufreißen und da einmal rausatmen. Man kann anfangen, in einer komischen Stimme zu sprechen.
Aha.
Ich flippe jetzt gleich aus. Oder man fängt an zu singen. Wirklich, das sind alles Sachen, die total simpel aufs Nervensystem wirken. Auf das gerade aktuell überreizte Nervensystem.
Du hast doch ein Mikro bei mir installiert, oder? Gerade dieses, dass man wirklich so überdreht für den Augenblick, aber eben bewusst, dass man sagt, oh, ich raste gleich aus, ja. Sowas zum Beispiel.
Ja,
Und
ja.
genau wie du sagst, ganz unbewusst ging es mir so, wie du es gerade beschrieben hast, dass man sich damit so ein bisschen Luft macht
Ja.
und eigentlich dann so ein bisschen den Müll, den Dreck ein bisschen wegquietscht, sage ich jetzt mal, ne?
Genau.
Ah,
Und
okay.
der Unterschied zu Vorsicht hier ist es doch irgendwie eine Art von Gewalt oder halt gewaltfrei ist. Ich projiziere meinen Frust oder meine Wut aufs Kind. Das heißt, ich fange an, das Kind mit einzubeziehen in dieses, jetzt mach doch mal oder immer bist du oder mit dir ist nichts zum Aushalten oder so. Ne, solche Sachen. Also, dass man
Ja.
quasi dieses auf das Kind schmeißt
Ja.
und es gerade verantwortlich macht für den eigenen Zustand. Und das beinhaltet tatsächlich, also wenn man es, ist halt echt Gewalt, ist ein übler Begriff, aber es ist halt so, weil man den anderen mitverantwortlich macht, in einer Art, die oft dann eben eine Art von beschämend ist oder halt, ne, es ist halt geschimpft. Es ist etwas, wo das Kind dann auch einen Schmerz empfinden wird oder sich angegriffen fühlt oder kann ganz unterschiedlich reagieren. Manche Kinder distanzieren sich ganz stark oder. Und manche fangen an zu weinen oder werden noch doller aufgeregt oder so. Aber trotzdem, das ist quasi das. Oder zu sagen, also ich bin gerade so wütend, ich halte es nicht mehr aus, ich stehe jetzt auf, ich brauche Luft oder irgendwie sowas. Eigenverantwortlich quasi das anzugehen.
Das ist also ja die Gewalt in der Kommunikation, dass man quasi, naja, ich sage es jetzt mal auch kindgerecht, böse dem Partner, dem anderen gegenüber wird, ja. Also dass man
Genau.
emotional gewalttätig wird. Es geht ja hier nicht um, dass man zuhaut oder an dem
Genau.
Kind rupft oder so, ne? Sondern das ist tatsächlich die Gewalt in der Kommunikation, ja.
Genau. Also darum geht es, dass man sagt, okay, und da müssen wir dann auch gleich einen Schritt weitergehen, weil das immer ganz wichtig ist, aber dieses Verantwortung zu übernehmen für die eigenen Gefühle in dem Moment heißt, eben 17 Uhr abends, wenn mein Kind, ich komme nach der Arbeit heim und mein Kind möchte dann noch irgendwie, meint, es hat gerade wahnsinnig viel Energie und ich habe gar keine Energie und hüpft auf der Couch rum, dann wäre meine Reaktion ungefiltert, vielleicht, hör jetzt auf oder, also, ne, oder, also, oder immer auf der Couch und geht gar nicht und geh runter, habe ich schon gesagt. Aber wenn es das morgens am Samstag macht, wenn ich ausgeschlafen bin und alles ist okay, dann ist meine Reaktion ganz anders vielleicht, ne? Viel freundlicher, vielleicht nervt es mich trotzdem, aber dann sage ich, kannst du bitte von der Couch runtergehen oder so. Oder es darf sogar auf der Couch hüpfen. Und das nur als Beispiel, dass die Art, wie was in uns ausgelöst wird, eben nicht so stark, viel, viel weniger an die eigentliche Situation geknüpft ist, die im Außen passiert, als an das, was in uns gerade vorgeht. Und das ist, glaube ich, einfach so was, wo man merken muss, manchmal kann ich meinem Kind wunderbar die Zähne putzen und ich fühle mich nicht so, als würde es mich gerade ausnutzen und als würde das jetzt das Wichtigste auf der Welt sein, dass es das schon längst selbstständig kann. Und ich mache es sogar gerne, weil ich mir denke, das ist jetzt gerade ein Moment, wo wir irgendwie lustig zusammen sind und so. Und dann am anderen Tag ist es für mich wirklich die krasseste Anforderung und der größte Fauxpas oder das Dreisteste, was das Kind jetzt verlangen kann. Und so, und das klar zu bekommen. Und deswegen darf ich eben nicht das auf den anderen schmeißen und sagen, ja, du bist jetzt alleine dafür verantwortlich, dass ich so wütend bin, sondern zu sagen, hey, für mich ist heute das einfach nicht mehr drin, weil ich bin schon wahnsinnig müde, ich bin gestresst schon oder mein Kopf ist noch an dem Problem, das ich in der Arbeit hatte und deswegen kann ich überhaupt nicht hier, also für sich das zu sortieren, ne? Aber nicht das so auf den anderen zu schmeißen.
Okay. Sag mal, du hattest vor einiger Zeit schon von den vier Schritten oder den vier Säulen gesprochen. Ich glaube, wir haben gerade zwei, die wir durchgegangen sind. Einmal mein eigenes Bedürfnis. Dann
Richtig.
war es noch so wie die Beobachtung, ne? Also was ist eigentlich tatsächlich wirklich passiert? Punkt 3 und 4, was kommt da noch zu?
Genau, dann kommen noch die Gefühle dazu. Da haben wir auch schon ganz viel drüber geredet. Und da auch so, glaube ich, so die wichtigste Botschaft, das, was wir vorher gesagt haben, mit, ich sage auch nicht gerne schlechte Gefühle und gute Gefühle, sondern eben, ne, man sagt dann eher, das eine sind schmerzhafte oder unangenehme Gefühle und die anderen sind halt angenehm. Einfach um diese Assoziation mit schlecht soll weg, muss möglichst schnell unterdrückt werden, ein bisschen benannt wird und man merkt, nee, unangenehm heißt einfach nur Warnsignal, da muss ich drauf eingehen, da muss ich jetzt schauen, was ich brauche. Genau. Und das ist der dritte Schritt, das quasi klar zu bekommen. Und da ist es, glaube ich, auch wahnsinnig hilfreich. Da bietet die GfK auch viele Möglichkeiten, einfach mal so Gefühlslisten durchzugehen von Worten, also wirklich in Sprache zu packen. Ne? Meistens kennt man gestresst, genervt, wütend vielleicht noch, frustriert. Aber da gibt es noch andere Worte. Irritiert, enttäuscht, ne, verunsichert und so. Die nehmen wir nicht so oft her. Also, und das hilft aber, die mal durchzugehen und da ein größeres Bewusstseinsspektrum auf die eigenen Gefühlslagen hinzubekommen, um sich selbst besser kennenzulernen und besser zu verstehen. Und dieses, ich bin gestresst von der Arbeit, was heißt das? Warum? Was genau? Bin ich traurig, weil ich mir wünsche, dass ich mehr Impact habe oder weil etwas nicht so gut gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe? Also einfach da, damit man besser dahin kommt, außer ich bin gestresst, naja, und dem bin ich jetzt ausgeliefert, so quasi, ne? Weil ist halt stressig. Statt den Schritt zu machen, nee, ich bin eigentlich frustriert oder ich war irritiert von einer Anfrage. Warum? Weil ich mir eigentlich mehr Vorhersehbarkeit wünsche. Ah, okay, das heißt, ich kann mich jetzt darum kümmern, dass ich da Bescheid sage und so, ne? Also es ist wirklich dieses Aufdröseln eigentlich.
Wenn Menschen zu dir kommen, du hast auch gerade schon gesagt, du arbeitest viel mit Kindern, kann man denn ja, sowas tatsächlich lernen oder hat das grundsätzlich jeder in sich, auch diese emotionale Intelligenz und du holst sie einfach wieder raus? Oder wie genau stelle ich mir das vor? Hat man da die Gene für oder hat man sie nicht?
Nein, ich glaube, also man kann da ganz viel über sich lernen. Ich glaube, dass eben, das ist das Tolle, auch, dass sich jetzt einfach das Bewusstsein auch ändert in der Begleitung mit Kindern, dass man da eben überhaupt drauf schaut. Und also Kinder lernen das ganz schnell mit Erwachsenen, die sie eben begleiten, emotional intelligent begleiten, also die darauf eingehen, die Gefühle und Bedürfnisse mit in die Sprache packen. Also es muss auch gar nicht, es gibt mir überhaupt nichts, kein Sprachmuster. Also Kinder müssen keine GfK-Sprachmuster lernen oder irgendwelchen Satzbau oder sowas. Um Gottes Willen gar nicht. Aber dieses, ein Kind weint und jemand ist da, um es zu regulieren, also um einfach dieses, wie gehe ich mit Gefühlen um? Ne? Kinder haben ganz starke Gefühle und die differenzieren sich immer mehr. Also am Anfang ist es einfach Hunger, Hunger und
Ja,
Durst
genau.
oder so. Und Sicherheit, ne? So diese Grundbedürfnisse. Und das wird dann immer weiter, je mehr man in so eine kulturelle und soziale Umgebung kommt, kommen Bedürfnisse dazu. Dann gibt es noch so Bedürfnisse, die haben nur manche Menschen. Wenn ich mit einer Behinderung geboren bin, ne, dann habe ich eine ganz, ganz andere Priorität für das Bedürfnis sozialer Teilhabe oder viel mehr Herausforderung oder so.
Ja.
Aber das heißt, wenn wir den Kindern da was an die Hand geben, mit Gefühle zu benennen, zu versuchen, sind so Versuchsluftballons. So kann es sein, dass du gerade wütend bist, dass dich das frustriert, dass dich das nervt. Und wir müssen da gar nicht dolle irgendwie, ich sage jetzt nicht zu meinem Kind, irritiert dich das jetzt oder so.
Ja,
Ich
genau.
brauche das nicht. Also später dann vielleicht, ne, wenn es dann 14, 15 wird oder so. Aber dieses überhaupt einen Raum zu lassen und ein bisschen zu sagen, da kann man übrigens auch drüber sprechen oder ich sag dir, wie es mir geht gerade und was brauchst du denn gerade, diese Frage in den Raum zu stellen, was brauche ich? Ich gebe dir auch Feedback, was ich jetzt brauche und guck mal, das geht sich gerade gar nicht raus, du willst Bewegung und ich will Ruhe. Das ist ja jetzt, das passt ja irgendwie nicht so gut zusammen. Finden wir trotzdem eine Lösung? Also ich glaube, dieser Sortierprozess, wie können wir gemeinsam jetzt gerade zumindest mal auf den Tisch legen, was bei uns gegenseitig abgeht? Und das kann total ambivalent sein. Aber das beruhigt die Kinder, das gibt ihnen eine
Ja.
Möglichkeit, das Gegenüber zu verstehen, sich selbst zu verstehen. Und das ist etwas, was wir auch als Erwachsene lernen können, wenn wir es als Kinder nicht gelernt haben.
Ja. Weißt du was, zu unserer Tochter, die ist erst 4, also noch ziemlich klein. Und nach dem ersten Entwicklungsgespräch im Kindergarten hat man zu uns gesagt, also ihre Tochter, die sorgt schon richtig für sich selber. Das war für ein 3-jähriges Mädchen, für mich als Mutter, ich habe 3, der Älteste 18, war das so ein tolles Kompliment, weil das hat mich so positiv in diese Zukunft blicken lassen. Wenn ein kleiner Mensch jetzt schon weiß, ich habe Durst, ich komme da nicht dran, ich gehe zu jemandem und sage, Durst. Oder je nachdem, in welcher Stufe der Sprache man sich gerade befindet. Das fand ich so ein tolles. Ach, so einen ganz tollen Gedanken eigentlich. Viel schöner, als wenn jemand gesagt hätte, ach, die kann schon Buchstaben schreiben.
Ja,
Gut,
total. Also
gute Grundlage, oder?
auf jeden Fall, genau. Dieses für sich einstehen, verstehen, was man braucht. Und eben, das fängt genau mit diesen kleineren oder mit diesen Grundbedürfnissen an und geht dann einfach weiter, ne? Und wird dann natürlich sozial etwas anspruchsvoller, weil man plötzlich merkt, man will Sachen, die vielleicht andere Leute irgendwie einschränken, ne? Ich will die Puppe haben und die andere hat die Puppe auch. Um was geht's mir dann? Möchte ich eigentlich jetzt gerade mitspielen? Möchte ich alleine spielen? Möchte ich eigentlich mitbestimmen? Und so, dass man da ein bisschen lernt. Und das ist bei Kindern wirklich ein Reifeprozess. Also da muss man auch als Eltern verstehen, dass Kinder da ganz viel auch Grenzen haben. Also dieses Thema Zähneputzen ist wirklich immer der Burner an jedem Elternabend oder so, wo ich sage, wenn Zähneputzen ein tägliches Drama ist, dann ist es kein, da geht es nicht ums Zähneputzen, dann ist es ein Beziehungsproblem. Also dann ist quasi, wenn ihr euch immer streiten müsst oder du immer an deine Grenze kommst beim Zähneputzen, dann habt ihr beide in den Momenten, wo ihr Zähneputzen müsst am Abend, leere Bedürfnisgläser. Dann könnt ihr nicht. Das muss immer wieder, die sagen dann auch die Eltern, ich weiß schon, dass das jetzt gleich wieder eskaliert.
Ah, okay.
Und dann sage ich, okay, aber dann ist doch genau der Zeitpunkt, um zu schauen, um welche Bedürfnisse geht es eigentlich, weil es offensichtlich nicht ums Zähneputzen geht. Ne?
Verstehe, ja. Weil um was für
Zähneputzen.
Bedürfnisse geht es dann? Also zum Beispiel, das Kind hätte gern ein bisschen mehr Nähe zum Beispiel, oder
Genau.
ja.
Nähe, Unterstützung, Begleitung, Kontakt. Also ganz viel und dann ist es dieses, und das ist auch, glaube ich, was, wo die GfK so helfen kann bei den Eltern, bei der Elternschaft, ist dieses, dann hat man ja ganz oft Angst, wenn ich es jetzt einmal mache, dann muss ich es immer machen. Dann lernt mein Kind nicht Zähne putzen alleine oder also dann eben, es wird nicht selbstständig. Wenn ich jetzt darauf eingehe oder so, dann komme ich zu kurz oder ich kann das nicht immer leisten. Oder man hat selber wirklich überhaupt keinen Nerv mehr dafür,
Ja.
jetzt jemanden vorsichtig die Zähne zu putzen, weil man mit am liebsten das Ding aus dem Fenster schmeißt.
Oh Gott.
Also das kann wirklich zu krassen emotionalen Situationen führen, sowas. Das muss man sich mal geben. 3 Minuten lang oder vielleicht auch nur zwei bei Kinderzähnen, 2 Minuten am Abend können ein komplettes Familiensystem sprengen. Doch
Oh
krass,
Gott.
da geht es
Ja,
nicht
ja.
ums Zähneputzen. Also das
Ja.
ist dann eigentlich so einleuchtend, wo man dann sagt, okay, um was geht es denn mir? Mir
Ja.
geht es darum, nicht noch eine Anfrage heute. Ich bin komplett überlastet.
Weißt
Ne?
du, was wir neulich, tolle Szene, wir sitzen mit zwei der drei Kindern im Auto und fahren, haben so 2,5 Stunden Fahrt vor uns und schon nach 3 Kilometern hörte ich das mindestens gefühlt 100. Mal Mama. Und was machte ich, Rosa Maria? Oh.
Ja, sehr gut.
Wir hatten das schon, das Geräusch. Und dann sagte mein Mann so leise neben mir: Mensch, du bist halt deren Größte, halt, du bist halt die Mama, sei doch da stolz drauf. Das sage ich Thorsten aber nicht 100 Mal. Also weißt du, so dieses, natürlich, Mensch, das Tollste, was man haben kann, Kinder, die Mama zu einem sagen, aber genau das, was du gerade sagst, irgendwann ist dieses, das Bedürfnisglas vielleicht leer, aber eben das Fass mit den Nerven drin, das ist dann halt manchmal auch einfach echt voll. Schönes Beispiel. Unser Ältester, der musste immer richtig mich im Hintergrund haben, wenn es um die Hausaufgaben ging. Was heißt im Hintergrund? Ich war da, glaube ich, ziemlich, ich musste da immer ordentlich am Ball sein. Und sein jüngerer Bruder, der flutscht total durch und der sagt dann: Mama, kannst du dich hier mal neben mich setzen? Und wir waren so stolz, dass der das alles alleine kann. Mann, das kannst du doch alles alleine. Und so wurden Hausaufgaben, trotz eines Kindes, der alles konnte, echt wochenlang zu so einem Problem. Bis ich kapiert habe, er möchte einfach, dass ich da sitze. Das habe ich bei seinem älteren Bruder gemacht. Der hat es gehasst, aber er braucht das einfach. Er hätte mich nach der Schule eigentlich gerne neben sich. Aber das sind ja Dinge, die muss man erkennen können und auch im Alltag, in diesem ganzen stressigen Alltag, wobei ich werde jetzt mal überlegen, was stresst mich eigentlich manchmal so? Dann kann man es ja vielleicht irgendwie, ja, kann man ein bisschen dran arbeiten. Gibt es so Fallen, in die man so reintappt, wo du sagst, ah, Achtung, also hast du da so Tipps? Gibt es so klassische Kommunikationsfallen?
Ja, also beziehungsweise eine große Falle in der Elternschaft ist, oder wo man darauf achten muss, ist, dass Verstehen, Sehen und Kontakt bedeutet und nicht Grenzauflösung oder sowas. Also dieses Empathie nicht als Entschuldigung oder Entschuldigungsanforderung zu sehen. Also wenn ich dieses, ich verstehe ja, dass mein Kind jetzt müde ist und so und deswegen muss ich ihm alles durch, also ihm gefühlt alles durchgehen lassen oder jetzt, das heißt ja dann auch, dass ich quasi jetzt wieder über meine eigenen Grenzen gehen muss, weil wenn ich Verständnis habe, so quasi ist ja klar, der braucht halt jetzt gerade Bewegung, deswegen lasse ich ihn jetzt auf meinem Bauch rumhüpfen oder sowas. Das ist totaler Quark. Also da quasi zu sagen, okay, ein Verständnis, auch in der Erwachsenenwelt, ein Verständnis zuzulassen für jemand anderen und dem zu unterstellen, dass das Verhalten jetzt nicht per se gegen mich gerichtet ist, wenn es für mich unangenehm ist, sondern dass derjenige gerade irgendwie auf eine Art und Weise seine Bedürfnisse versucht zu erfüllen, die halt mit mir nicht zusammenpasst. Das ist quasi so der erste Schritt und dann sich darauf einzulassen, okay, was geht's eigentlich? Was brauchst du eigentlich gerade? Was geht bei dir innerlich eben ab? Und gleichzeitig aber zu merken, was brauche ich denn gerade und was geht bei mir ab? Und das muss beides auf den Tisch. Verantwortlich für die Bedürfnisse der Kinder, wenn sie klein sind, sind tatsächlich meistens noch wir, weil sie eben noch nicht selber das alles machen können. Deswegen ist da ein Ungleichgewicht im Sinne von, wenn das Kind wahnsinnig müde ist oder kann ja auch klassischeres Beispiel, das Kind ist krank und braucht eigentlich Nähe und wir sind aber total abgeschlagen, dann merkt man, okay, das geht sich nicht ganz raus eigentlich. Aber das ist so wichtig, wenn es jetzt um so Verhalten geht, wo wir auch allgemein sagen würden, das ist irgendwie nervig oder weiß nicht, das Kind eben haut, weil es sich wahnsinnig ärgert und dann dieses Verständnis, okay, mein Kind ist 3 Jahre alt, das ist normal, das ist haut, es ist gerade wütend und gleichzeitig geht es mir damit nicht gut, ich möchte quasi hier körperlich unversehrt oder unangegriffen bleiben. Das heißt, ich spiegel dem Kind, ich sehe, wie es dir geht. Also ich versuche dich zu verstehen, du bist wütend und wir brauchen eine andere Lösung, wie du deine Wut zeigen kannst, weil die mit dem nicht zusammenpasst, wie es mir geht, ne? Mit dem, wie du dich verhältst. Und das ist super wichtig, weil ich glaube, das ist auch die Diskussion ganz oft, also online, wenn es dann heißt, auch dieses bedürfnisorientierte Elternschaft und so, dass die Leute noch mehr über ihre Grenzen gehen. Noch mehr, ja, und versuchen immer so am Kind ausgerichtet und das aber selber dann vergessen, wo stehe ich, wie geht's mir und was brauche ich und das muss beides auf den Tisch. Also das ist einfach ganz wichtig, damit wir nicht in so ein GFK-Burnout dann
Ja,
kommen.
ja, ja.
Ne?
Jetzt ist ja das, was du gerade sagst, das ist eigentlich, finde ich, oftmals genau das, was wir Mütter, jungen Frauen in Anführungszeichen, was mich angeht, aber was man eigentlich schon probiert, so ein bisschen diese Selbstfürsorge oder Achtsamkeit ist ja auch ein großes Thema. Ich erlebe das ganz häufig, dass der Konflikt dann zwischen zum Beispiel meiner Mutter und mir da echt groß ist, weil die kennen das gar nicht, habe ich das Gefühl. Meine Mutter ist Mitte 70 und die kennen einfach nur Augen zu und durch, Zähne zusammenbeißen, so. Ich habe jetzt das Bedürfnis, einfach mal, ja, für mich selber zu sorgen, das kennen die gar nicht. Das ist echt ein Generationenkonflikt, kann das sein?
Total. Also absolut. Ich glaube auch, dass das zumindest was unsere Gesellschaft, also jetzt die westliche angeht oder auch gerade in Deutschland so, die letzten ja, 200 Jahre niemanden interessiert hat. Also da ging es nicht um Bedürfnisse, da ging es ums Funktionieren. Also gerade auch also in der neuesten Geschichte im Zweiten Weltkrieg und so, dieses Bild von Mutterschaft natürlich auch, die Mutter, die sich aufopfert, die dazu da ist, um Kinder ranzubringen und so. Also das ist für unsere Elterngeneration, meine sind jetzt auch schon 70, vollkommen absolutes Neuland. Gerade auch eben für Frauen oder so dieses, nein, die Aufgabe ist eben die Kinder sich, also den Kindern das, die Kinder zu begleiten oder den Haushalt zu machen auch und so weiter, ne? Also dieses Klassische und vor allem auch alles alleine zu machen, ohne nach Unterstützung zu fragen oder sich zu beklagen und also das ist total seltsam für Menschen, die so aufgewachsen sind, da überhaupt nachzufragen. Und das ist auch fast gefährlich, weil, glaube ich, das ganz stark verankert ist mit, das darf ich nicht. Also das, ich kann das gar nicht zulassen. Und deswegen, glaube ich, darf man da auch auf diese Generation hin ganz, also mit ganz viel Verständnis und dieses, okay, das ist wirklich wie eine Fremdsprache.
Ja.
Das ist, und das ist undenkbar eigentlich und provokant auch, weil da ganz viel Schmerz natürlich auch ausgelöst wird. Wie jetzt mein, ich hätte das auch vielleicht mal gern gemacht, mich gefragt, wie es mir geht und was ich brauche, aber habe ich, also war nicht drin, ne? Also das war einfach kein, nicht gesellschaftlich zugelassen.
Ja, genau.
Und
Ja.
da ist ganz viel Schmerz, also auch.
Und da übe ich mich dann auch demnächst in gewaltfreier Kommunikation,
Genau.
glaube ich, in Bezug auf ja, zwei Erwachsene, die eben dann ein Thema haben, was nicht ganz so einfach ist, sage ich mal. Ja, das ist spannend. Ich würde gerne noch einen Satz mit dir besprechen. Und zwar steht der auf deiner Homepage. Da schreibst du, heute bin ich nicht, wer ich gestern war und nicht, wer ich morgen sein werde. Das bedeutet, für mich, so habe ich es jetzt mal interpretiert, ich habe eigentlich jeden Tag die Chance, mich nochmal neu zu erfinden. Wie würdest du es sagen? Warum hast du den Satz auf deiner Seite?
Ja, also genau diese Interpretation auf jeden Fall. Ich glaube, ich finde es eben so spannend, auch es zuzulassen. Also gerade jetzt, glaube ich, in dieser individualisierten Gesellschaft, in der wir leben, in dieser kommentierenden Gesellschaft, wo man eine Meinung braucht und wo man eben auch plötzlich in dem Bereich auch Coaching und so kommt es einfach oft vor, wo man sich fast spirituell bettelt, wie achtsam man ist oder wie, genau, also Ich glaube, da ist es so wichtig, das Ganze immer als Prozess zu sehen, sich selbst auch als Prozess wertzuschätzen, um eine gewisse Art von Offenheit zu haben, auf andere Menschen hin, auf sich selbst hin, auf etwas, was sich was entwickeln kann, was Kontakt schafft. Also dieses, gestern hast du das gesagt, deswegen bin ich heute immer noch sauer. Also auch dieses, ne, dieses, sondern diese Offenheit zu, wir sind so, lass uns diesen Wandel zulassen, der auch innerlich in uns vorgeht und wo wir selber auch erkennen können, gestern habe ich noch was gedacht, was ich heute vielleicht ganz anders nochmal erleben kann, weil ich mit jemand anderem zum Beispiel was geteilt habe. Und trotzdem ist es heute ganz wichtig. Also ohne das, ne, ohne gestern gäbe es kein heute und ohne heute kein morgen und so. Also ich bin immer da, wo ich bin, aber es ist eben so ein sich entfalten, ne? Und das ist, glaube ich, was mir so am Herzen liegt,
Ach,
dass wir dann
schön.
Offenheit haben.
Ja, und weißt du, manchmal ist so, bei mir zumindest, so dieses klassische, bevor ich jetzt schnell eine Mail zurückschreibe, schlafe ich noch mal eine Nacht drüber. Und am nächsten Tag wacht man auf und hat noch mal irgendwie einen anderen Blickwinkel drauf. Und wenn man dann die Mail mittags schreibt, ich glaube, also für mich kann ich so sagen, dann habe ich meist so ein gutes Maß irgendwie gefunden, mit dem ich auch Tage später noch zufrieden, bin. Ich
Das
glaube,
ist
ja.
genau das, also muss ich jetzt noch mal kurz einhaken, aber das ist genau das, wie vorher auch der Seufzer, wo du dich da automatisch offensichtlich um dich selbst kümmerst, weil du merkst, okay, jetzt gerade große Gefühle, wenn ich jetzt zurückschreibe, kommt es quasi aus der Ecke. Wenn
Genau.
ich aber noch mal drüber schlafe, dann kann dieses, genau dieser, also ich würde ja auch sagen, gewaltfreie Kommunikation ist eben so ein, einfach so ein Bewusstwerdungsprozess oder so ein Sortierungssystem, ein innerliches, dass wir abgehen, wie, was beobachte ich, Wahrnehmung, das Trennen, Gefühle, Bedürfnisse und so. Und das, was du dann sagst, dann schläft man drüber und dann kann sich das innerlich so ein bisschen sortieren. Und dann kann man vielleicht, weil man mehr auch auf sich hin, aha, okay, ja, so war das bei mir, vielleicht ist beim anderen aber auch so und so an. Also dann hat man einfach mehr Möglichkeiten, ne?
Ja,
Und
ja,
dann
ja.
fühlt man sich integer, dann hat man das Gefühl, ja, schau, jetzt kann ich das auch klar kommunizieren, ohne jetzt so loszuschießen aus meiner Verletzung heraus, die eben sehr viel mit mir zu tun hat. Die muss ich jetzt nicht gleich wieder an den anderen schießen und der schießt dann wieder zurück und so, ne? Dieses.
Genau. Sag mal, eine letzte Frage habe ich noch, und zwar, wenn es um kleine Kinder geht. Auch wenn ein Kind 2 ist, habe ich ja als Mutter Bedürfnisse. Sage ich das dem Kind dann auch schon? Wie mache ich da, wie kommuniziere ich da tatsächlich? Auch mit Worten oder hast du da noch einen Tipp?
Ja, also ich würde es immer machen. Ich würde es auch meinem Baby erzählen.
Ja.
Und da würde ich einfach natürlich gucken, man muss es auch nicht sprachlich machen. Also das macht jeder ganz individuell, ne? Aber es hilft dem Kind schon, wenn man sich erklärt so ein bisschen oder ein bisschen eine Innenschau gibt. Also dieses, jetzt setze ich mich mal kurz hin, weil, also das ist mir jetzt zu viel gerade. Oder lass mal kurz, was habe ich mit dem einen mit Zweijährigen, okay, das Zweijährige meinte vielleicht, es kann schon Laufrad fahren bis zum Spielplatz und dann schafft es doch den Weg nicht. Und man hat sich vorher schon gedacht, wahrscheinlich muss ich das doofe Ding schleppen und das gleich. Also es ist so eingetreten und man ist eigentlich auch ein bisschen sauer auf sich selber zum Beispiel, dass man es doch nicht besser wusste.
Ja, genau.
Und dann wegzugehen, also ganz oft sind wir halt in so einem Autopiloten, was dem geschuldet ist, dass wir auch wirklich überfordert sind, also da strukturell einfach viel zu machen wäre. Aber das war zu dem und dann zu sagen, weißt du was, wir hocken uns jetzt mal ganz kurz auf die Straße. Ich muss kurz durchschnaufen. Und dann kann man wieder weiter. Ich bin auch schon mit meinen Kindern zu dritt weinend im Wald mal gesessen. Weil wir uns eine viel zu große
Ja.
Fahrradtour vorgenommen haben.
Ja.
Und das dann losging mit, und ich habe immer gestresst und habe ich irgendwie gesagt, so, wir setzen uns jetzt alle hin und warten, bis dieser Gefühlsturm
Ja.
irgendwie weiterziehen kann. Und dann schauen wir mal, wo es hingeht. Und es war einer der schönsten Momente eigentlich für uns. Den haben wir alle noch in Erinnerung, wo wir
Ja.
da auf diesem Moos saßen, vollkommen.
Ja.
Oh. Und
Ja,
dann
das
wieder zu
glaube ich.
sagen, jetzt komm, jetzt schaffen wir das letzte Stück noch,
Ja.
oder? Also statt das so durchzu, ne?
Ja.
Und das glaube ich, und das hilft auch schon den ganz Kleinen. Einfach, wie geht Mama damit um? Jetzt, die ist gestresst, die spürt das ja, die können das noch nicht formulieren, gar nichts. Aber deswegen ist es so eine Hilfe, wenn wir sagen,
Und ich habe auch, ja, ich habe auch den Eindruck, weißt du, in dem Moment, wo man sagt, ich kann jetzt auch nicht mehr. Und wisst ihr was? Weil Kinder brauchen ja diesen Halt, ja, diesen Halt des Erwachsenen, der ihnen quasi ja immer noch den Weg vorgibt. Und in dem Moment, wo du sagst, ich kann jetzt auch nicht mehr, ich bin jetzt auch durchgeregnet und müde und kaputt, aber man behält ja trotzdem irgendwie noch die Zügel in der Hand. Und das gibst du ja an die Kinder weiter. Und ich finde dann auch zu sagen, komm, wir packen das jetzt alle zusammen und hilfst du mir, dass wir das hier schaffen? Ja, schön, dass du das gesagt hast. Das war einer der schönsten Momente. Ich werde das Bild von dir, deinen Kindern im Moos, tatsächlich, werde ich noch ein bisschen dran denken. Das sind ganz tolle Dinge. Ich glaube, wir könnten auch noch 3 Stunden weitersprechen. Ich würde mal vorschlagen, alle Links, Bücher, auch zu deiner Seite, packen wir hier unter diesen Podcast. Dann könnt ihr, die ihr uns zuhört, da euch nochmal durchklicken. Vielleicht nehmt ihr das ein oder andere noch mit. Ich fand ganz prägnant, dass du gesagt hast, Gefühle sind wie ein Ampelsystem. Und wenn man darauf achtet, ja, und merkt, okay, es springt gleich von gelb auf rot, dann der eine seufzt, der andere spricht mit einer erhöhten Stimme, wie auch immer, vielleicht atmet man einfach mal tief durch und dann, ja, geht man es einfach irgendwie an. Das Thema gewaltfreie Kommunikation. Ich finde, du hast einen tollen Job. Ich glaube, du hast ganz, ganz viele tolle Begegnungen mit Kindern, mit Erwachsenen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann mal wiederhören, Maria, Rosa
Sehr
Maria.
gerne. Ja, hat mich auch sehr gefreut.
Wunderbar. Dann wünsche ich euch einen ganz tollen Tag und ja, wir hören uns wieder. Und dir, Rosa Maria, viel Spaß weiterhin bei deiner Arbeit und in deiner Familie. Bis bald mal.
Dankeschön. Bis bald.
Tschüss.